Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Anfangs nächste Woche ist es wieder soweit. Der islamische Fastenmonat Ramadan geht zu Ende. Für die Muslime und Musliminnen ist der ganze Monat ein Fest. Und das Fest ist am Ende Eid oder Bayram, einer der großen Höhepunkte im muslimischen Kalender. Jetzt sind die Muslime und Musliminnen aber noch am Fasten. Sie essen und trinken nichts während des ganzen Tages. Am Abend dann wird das Fasten gebrochen. Antonia Moser war bei einem öffentlichen Fastenbrechen mit dabei.
Es ist Donnerstagabend, 7:30. Im Kultur- und Begegnungszentrum Union in Basel treffen immer mehr Leute ein im großen Saal. Die Basler Muslimkommission und das Interreligiöse Forum Basel haben zum Fastenbrechen geladen. Es kommen viele Muslime, aber auch Nicht-Muslime. Viele kennen sich, andere sitzen noch alleine an den langen Tischen. Auf den Tischen stehen Wasser, Brot und Datteln. Doch das alles wird nicht angerührt. Es ist ja schließlich noch nicht Zeit, um das tägliche Fasten zu brechen. Zuerst wird eine kurze Sure aus dem Koran gelesen. Dann folgen mehrere Ansprachen von Muslimen und auch von Vertretern aus der Politik.
Liebe Anwesende, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Festgemeinde.
Alle hören aufmerksam zu, doch man sieht es den Gesichtern der Fastenden langsam an. Alle haben Hunger. Doch es ist noch nicht Zeit, um das Fasten zu brechen. Um 8:58 schaut der Imam auf die Uhr.
Das wird nur eine Minute, dann machen wir weiter.
Um 8:03 ist es dann soweit. Der erlösende Gebetsruf. Der Zeitpunkt, wann das Fasten gebrochen werden darf, ist ganz genau festgelegt, sagt Serhat Karatekin. Er ist Sekretär der Basler Muslimkommission.
Das ist je nach Sonnenuntergang. Wir haben einen Jahreskalender und dort ist ersichtlich, um welche Zeit dass die Sonne untergeht. Also am Anfang vom Ramadan war es um ca. 21:05 oder 6, ich bin jetzt da nicht sicher. Und bis zum Schluss vom Ramadan geht die Zeit immer wie mehr zurück. Also heute war es um 20:33 Uhr.
Im Saal haben nun alle eine Dattel gegessen. Das ist so Tradition. Die Dattel soll die Lieblingsfrucht des Propheten Mohammed gewesen sein. Es wird gegessen und getrunken. Zu Beginn ist es noch ziemlich still. Alle haben Hunger und konzentrieren sich aufs Essen. Man freut sich im Ramadan zwar besonders auf das Essen, es geht aber nicht nur ums Essen, sagt Serhat Karatekin. Der Ramadan ist auch sonst eine außergewöhnliche Zeit.
Er ist eigentlich sehr speziell, weil zum Beispiel bei uns ist es so, dass wir, die ganze Familie trifft sich zum Beispiel am Morgen um 3:30 Uhr, 4:00 Uhr treffen wir uns bei den Eltern und dann reden wir gemeinsam und bereiten das Essen vor. Und man hat mehr Zeit für sich selber und man kann seinen Willen eigentlich irgendwie zähmen in diesem Monat. Und dann denkt man auch viel mehr an andere Menschen, man denkt über sich selber mehr nach und dann ändert man sein Leben eigentlich. Also man wird sauberer, sagen wir es mal so.
Sauberer in vielerlei Hinsicht. Innerlich, aber auch äußerlich. Viele Muslime und Musliminnen rauchen zum Beispiel nicht während des gesamten Ramadans. Dieser Verzicht sei eigentlich nur in den ersten paar Tagen schwierig. Auch wenn in der Schweiz rundherum nicht so viele Menschen fasten, anders als in mehrheitlich muslimischen Ländern.
Das ist eben die Herausforderung, um den Willen eigentlich zu zähmen. Gut, also ich arbeite jetzt nicht in einer Baustelle zum Beispiel, da wäre es vielleicht anders, aber eben im Islam ist es auch so, dass man hat gewisse Freiheiten während dem Monat Ramadan. Das heißt zum Beispiel, ich wäre jetzt krank, dann müsste ich nicht diese Tage fasten, ich müsste es dann einfach nachholen später.
Anfangs nächste Woche ist der Ramadan vorbei. Dann dürfen alle Muslime wieder essen und trinken, wann sie wollen. Aber nur Grund zur Freude ist das nicht unbedingt.
Der Monat Ramadan ist etwas, weil der Zusammenhalt ist anders. Also man ist jeden Abend irgendwo anders beim Essen. Vielleicht ist man eingeladen oder man ladet die Leute ein, wo wir zum Beispiel schon das ganze Jahr über nicht gesehen hat. Und also vermissen werde ich ihn auf jeden Fall.
Nun aber sind sie noch am Fasten und wollen dieses Erlebnis auch mit anderen teilen. Deswegen führt die Basler Muslimkommission zusammen mit dem Interreligiösen Forum Basel nun schon zum dritten Mal so ein öffentliches Fastenbrechen durch.
Hauptsache ist eigentlich das gegenseitige Kennenlernen, dass wir uns eigentlich der Öffentlichkeit auch zeigen, auch unsere Rituale und alles, also damit das alle sehen. Weil vor etwas Fremden hat man eigentlich immer Angst und wir möchten eigentlich zeigen, dass wir keine Fremde sind. Ja, das ist eigentlich das Ziel.
Das mit dem Kennenlernen scheint zu funktionieren. Die nicht-muslimischen Gäste kamen schnell mit den Muslimen ins Gespräch und zeigten sich nach der Veranstaltung beeindruckt, wie Stimmen von Besuchern zeigen.
Es war spannend, auch als er die Vers vorgelesen hat, eben die Ehrfurcht Gott gegenüber, die wir manchmal ein bisschen vermissen lassen, wir christlichen Leute. Und auch das Essen, sie sind sehr gastfreundlich. Auch beim Einschenken haben sie uns sehr schön geschenkt und uns den Brotkorb sehr schön gehabt. Und das Essen war sehr gut gewesen und es war einmal eine neue Erfahrung gewesen.
Für mich ist es sehr eindrücklich. Also was mich jetzt sehr beeindruckt hat, ist die vielen Jungen, die hier mithelfen in der Küche auch. Und sehr vernünftige Leute, aber doch sehr fromm. Also, dass das zusammengeht, oder? Und das beeindruckt mich eigentlich da.
Und spätestens während dem Dessert sind dann alle miteinander im Gespräch. Entspannt. Wahrscheinlich auch, weil der Magen bei allen jetzt wieder voll ist.
Eine Reportage aus Basel von Antonio Moser zum Fastenmonat Ramadan, der bald zu Ende geht. Die Kirchgemeinden in der Schweiz haben immer mehr Mühe, die Kirchen zu füllen. Viele Gebäude stehen aber unter Denkmalschutz, der Unterhalt ist teuer. Was tun? Abreißen? Umnutzen? Wer darf in Gottes Häuser neu einziehen? In der Schweiz ist diese Frage noch ungeklärt. In den Niederlanden, da machen die Kirchen schon seit längerer Zeit Erfahrungen mit diesem Problem. Dort werden abgedankte Kirchen seit Jahren umfunktioniert. In Wohnungen, Restaurants, Hotels oder Kinderkrippen. Aus Amsterdam berichtet Elsbeth Gucker.
Wer im Herzen der Stadt Maastricht die markante Dominikanerkirche aus dem 13. Jahrhundert betritt, dem verschlägt es erst einmal den Atem. Denn auf der rechten Seite des gotischen Kreuzrippengewölbes stapeln sich Bücher vom Boden bis in die schwindelerregende Höhe von 20 Metern. Sie stehen auf immensen Stahlregalen, die mit Laufbrücken und Treppen verbunden sind. Vor 6 Jahren wurde die ehemalige Klosterkirche in eine gigantische Buchhandlung verwandelt mit einem Lesecafé in der halbrunden Altarnische. Inzwischen hat Selexis Dominikanen, wie der Laden offiziell heißt, viele Designpreise gewonnen und der britische Guardian gab ihm selbst das Prädikat »Schönster Buchladen der Welt«. Dabei sagt Don Harmes, der Manager des Apartengeschäfts.
Wir tun ja nichts anderes als die Dominikaner. Ja, wir verbreiten Kenntnis, Wissenschaft.
Die ehemalige Dominikanerkirche hatte in der Vergangenheit zahlreiche andere Funktionen. Zuletzt diente sie gar als Fahrradabstellplatz und war kurz vor dem Zerfall, als sich Selexis dafür interessierte. Die Eigentümerin, die Stadt Maastricht, war froh darüber, aber sie stellte eine ganze Reihe von Auflagen, obwohl anzunehmen ist, dass das Haus kaum je wieder als Kirche Dienst tun wird.
Wichtige Bedingung der Restauration ist, sie dürfen das Gebäude erstens nicht anfassen, nicht berühren und zweitens, alles muss reversibel sein, also sie müssen es wieder mitnehmen können.
Was bedeutet, dass die kolossale Bücherwand mit den 45.000 Titeln auf 22 Betonpfählen steht, die, wenn es sein muss, wieder entfernt werden können. Die Besucherschar hat seit der Metamorphose massiv zugenommen. Jedes Jahr pilgern mehr als 700.000 Menschen zum himmlischen Bücherladen. Trotzdem sagt Don Harmes, der Manager,
es ist hier nie voll, obwohl es voll ist mit Leuten. Die haben hier immer Raum, immer nie ein drückendes Gefühl. Nicht im Sommer, nicht im Winter. Und die Umgebung verstärkt die Ambiance, die man bei einer Buchhandlung sich schon vorstellen kann. Also so eine künstlerische Umgebung und das verstärkt die Ambiance, ganz einfach.
In den Niederlanden gibt es noch 13.000 Gotteshäuser, aber die Zahl der Gläubigen sinkt seit Jahren. Anfangs der 1970er Jahre waren noch 3/4 aller Niederländer Mitglied einer der über 100 christlichen Glaubensgemeinschaften. Inzwischen sind es nur noch etwas mehr als die Hälfte. Unter den 18- bis 25-Jährigen sind es gar nur noch 45%, Tendenz stark sinkend. Wenn es mit der Entkirchlichung in dem Tempo weitergehe, sei es vor 2050 aus mit der protestantischen Kirche und bis im letzten Viertel des Jahrhunderts auch mit den Katholiken, rechnete der auf Religion spezialisierte Soziologe Joop de Hart diese Woche in einer großen niederländischen Tageszeitung vor. Immer mehr stellt sich deshalb die Frage, was tun mit all den Kirchengebäuden? Im Gegensatz zur Schweiz gibt es in den Niederlanden keine Kirchensteuer. Die Gemeinschaften müssen ihren Betrieb und ihre Häuser aus den Spenden ihrer Mitglieder finanzieren. Abreißen ist selten eine Lösung, weil viele Kirchen unter Denkmalschutz stehen. Zudem gibt es immer mehr Protest gegen solche Abbruchvorhaben. Nicht nur die Gläubigen sind dagegen, es gibt mittlerweile auch eine konfessionell unabhängige Gruppierung, die sogenannte Taskforce Zukunft Kirchengebäude, die sich für den Erhalt der leeren Sakralbauten einsetzt. Und es gibt Rallyplan, ein Immobilienbüro für überflüssige Kirchen, das vor 20 Jahren von Mickey Bossert und ihrem Mann gegründet wurde. Sie vermitteln den verzweifelten Kirchgemeinden Mieter für ihre Gotteshäuser. Etwa 100 Kirchen bekämen jedes Jahr eine neue Bestimmung, weiß die Maklerin, die seit der Gründung ihres Büros bei mehr als 900 Gotteshäusern vermittelt hat. Das Repertoire der Zweckentfremdungen ist inzwischen ellenlang. Kirchen wurden umfunktioniert in Hotels, Altersheime oder Luxuswohnungen. Es gibt Restaurants, Ausstellungsräume, Konzertlokale, Kindertagesstätten und Zahnarztpraxen. Es gibt Schulen, Bibliotheken oder, wie in der Amsterdamer Josefskerk, eine Kletterhalle. Und natürlich wird in den ehemaligen Kirchen geschäftet, wie sich das für eine Kaufmannsnation auch gehört, nicht nur mit Büchern wie in Maastricht, sondern auch etwa mit Sportkleidern, Babysachen und sogar einen Supermarkt gibt es inzwischen in einem Sakralbau. Nur etwas ist tabu, eine Kirche in eine Moschee umfunktionieren, das sei praktisch unmöglich, weil es für Christen viel zu emotionell sei, erzählt die Kirchenmaklerin.
Ja. Diese Damen kommen vaker.
Im Café in der Apsis in der Dominikanerkirche in Maastricht trinken zwei ältere Damen einen Kaffee. Sie sitze hier oft und gerne, sagt die eine, die als kleines Kind hier drin Konzerte besuchte. Sie finde es toll, dass aus der alten Kirche eine Buchhandlung entstanden sei. Wäre eine Moschee draus geworden, dann hätten sie damit vielleicht mehr Probleme, sagen die beiden über 80-jährigen Damen. Doch dann zögert die eine und meint, ach, warum eigentlich nicht?
Das ist auch mehr beschwacht.
Ja, das ist auch ärger finden. Ja, hoewel, why not?
Aus den Niederlanden hat Elsbeth Gucker berichtet. Im Oktober finden in der Schweiz eidgenössische Wahlen statt. Kandidaten und Kandidatinnen werden aufgestellt, Wahlparolen ausgeteilt und Plakate aufgehängt. Auch die Kirchen mischen da mit. Die Meldungen von Antonia Moser.
Die Schweizer Bischofskonferenz verurteilt Inserate der Schweizerischen Volkspartei SVP. Es geht dabei einerseits um ein Plakat für die Volksinitiative «Masseneinwanderung stoppen». Andererseits kritisiert die Schweizer Bischofskonferenz ein Plakat mit dem Titel «Kosovaren schlitzen Schweizer auf». Dieses Inserat nimmt Bezug auf die Messerattacke von zwei Kosovaren auf einen Schweizer Mitte August. Die Schweizer Bischofskonferenz appelliert an die Medien, dieses Inserat nicht zu veröffentlichen. Das Verbrechen zweier Täter werde zu einem Verbrechen einer ganzen Volksgruppe gemacht und es werde bewusst Hass geschürt. Die Medien sollten dieser gotteslästerlichen Menschenverachtung keinen Platz mehr einräumen, so die Bischofskonferenz. Denn die Publikation stelle einen erneuten Dammbruch in der politischen Kultur der Schweiz dar. Die Bischofskonferenz dankt in ihrer Meldung jenen Medienschaffenden, die die Publikation des Inserates ablehnen. Caritas Schweiz hat ein Positionspapier zu den eidgenössischen Wahlen vom 23. Oktober veröffentlicht. «Für eine zukunftsfähige und soziale Schweiz» ist der Titel der Stellungnahme. Die Schweiz müsse in der Sozialpolitik, der Migrationspolitik und der Entwicklungspolitik vorwärts machen. Eine große Herausforderung sei die Armut. Diese müsse halbiert werden. Dazu brauche es mehr Bildung und Angebote für die berufliche und soziale Integration für Arbeitslose. Armut solle am besten gar nicht entstehen. Das sei billiger, als Armut zu bekämpfen. Eine zweite Herausforderung sei die Migration, so die Caritas. Politiker sollen auf ausländerfeindliche Stimmungsmache verzichten und das Recht auf Asyl nicht weiter aushöhlen. Die dritte Herausforderung sei der Ausgleich der Armut im Süden. Caritas ruft die Regierung dazu auf, die Entwicklungshilfe mittelfristig zu erhöhen. Caritas gibt aber keine Wahlempfehlungen ab. Die Stimmberechtigten sollten lediglich Kriterien haben, woran sie Parteien und Kandidaten und Kandidatinnen messen könnten. Die FDP im Kanton Zürich unterstützt die Kirchensteuerinitiative der Jungfreisinnigen. Die Initiative will die Kirchensteuerpflicht für juristische Personen, also für Firmen, abschaffen. Denn Firmen seien weder religiös, noch könnten sie innerhalb der Kirchgemeinde mitbestimmen. Trotzdem müssten sie Kirchensteuer bezahlen, so Dominik Thiert, Vorstandsmitglied der Jungfreisinnigen im Kanton Zürich. Müssten keine Kirchensteuern mehr bezahlt werden, könnte das Gewerbe jährlich 100 Millionen Franken sparen. Die Unterschriftensammlung beginnt im September. Die Abschaffung der Kirchensteuer für juristische Personen wurde in Zürich schon mehrmals gefordert, wurde aber jedes Mal abgelehnt. Auch in Bern, Uri, Zug und Thurgau scheiterten ähnliche Vorstöße. Eine Veranstaltung zum Fastenmonat Ramadan sorgt im Pariser Rathaus für Streit. Der Bürgermeister Bertrand Delannoy soll überprüfen, ob denn dieser Anlass der Trennung von Kirche und Staat entspreche. Jüdische und christliche Feste würden auch nicht im Rathaus gefeiert, so der Präfekt von Paris. Die Zeitung Le Figaro berichtet gar, es sei eine Absage der Veranstaltung zum islamischen Fastenmonat gefordert worden. Die Stadtverwaltung hat sich verteidigt, dass es keine religiöse Veranstaltung sei, sondern eine kulturelle. Die Stadt beteilige sich ja auch an Anlässen von anderen Kulturen, wie zum Beispiel am chinesischen Neujahrsfest oder am Weihnachtsbaum vor dem Rathaus.
Und das war der Blickpunkt Religion. Verantwortlich heute war Antonia Moser.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.